Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Wir sind jetzt wieder zurück nach einer längeren Pause in der Predigtreihe über den Epheserbrief. Also wir hatten ja natürlich in der Adventzeit das unterbrochen und wir haben uns als Gemeinde auseinandergesetzt mit den ersten drei Kapiteln, was Gott und Jesus für die Epheser und für uns getan hat. Gott beschreibt hier durch Paulus, was alles Wunderbare gemacht wurde durch Jesus für uns. Also Kapitel 1 bis 3 im Epheserbrief bildet sozusagen die Indikative, die herrlichen Heilstatsachen, die durch Jesus Christus und durch sein Werk der Erlösung geschehen sind und geschenkt wurden und uns geschenkt wurden. Und im zweiten Teil, Kapitel 4 bis 6, geht es darum, um die Imperative, die Befehle, die Ermahnungen, die Ermutigungen, die Reichtümer, die in unserem Leben dann auch sichtbar werden sollen oder auch anders ausgedrückt, unsere Antwort auf das, was Gott gegeben hat. Und beziehungsweise, wie soll unser Leben konkret ausschauen? Das ist Teil von 4 bis 6. Und wir hatten zuletzt eine ganze Serie über Kapitel Epheser 4, 1 bis 16. Ziemlich detailliert, sogar mit Beiheft und Möglichkeiten für die Hauskreise, das genau zu studieren. Und auch persönlich genau zu studieren, natürlich. Und mit dem Hauptaugenmerk auf die Gemeinschaft, die Gemeinde und ja, und uns ist wirklich deutlich vor Augen geführt worden, wie wichtig die Bedeutung ist für die wie groß die Bedeutung ist, die Gemeinschaft zu haben und dass wir in der Gemeinde und durch die Gemeinde auch handeln sollen und gemeinsam eine Einheit bilden sollen. Und nun geht es wiederum um Ermahnungen. Etwas allgemeiner formuliert, zunächst Kapitel 4, 17 bis 24. Und ich habe heute den Teil 17 bis 19. Ich habe den Vers 20 dazugenommen, ihr seht es da schon oben. Und Hans Schmidt wird in 14 Tagen Kapitel 4, 20 bis 24 darüber predigen, den neuen Menschen. Und ich habe heute so, der alte Mensch ist der weltliche Mensch. Ich habe das erweitert um, ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt. Ja. Nun zum Text. Da sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ja, Denken und Wissen beeinflusst unser Handeln. Und der Vers 20, jetzt aber da hinzugestellt, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Nun umfasst dieser Text natürlich sehr, sehr viele Aussagen mit nicht. Wenn ich meine Schüler fragen nach Kennzeichen von Fischen, dann sagen sie mir unter Umständen, dass sie keine Beine haben, dass sie keine Haare haben. Und diese Antworten sind zwar alle richtig, aber sind zunächst einmal alles Negativdefinitionen, Negativbeispiele. Und ja, das sagt auch etwas aus, aber das ist trotzdem etwas unbefriedigend. Und so schaut es zunächst einmal aus. Dieser Abschnitt beschreibt Negatives und endet mit einer Negativdefinition. Aber worum geht es Paulus? Es geht ihm darum, den Ephesern den Kontrast vor Augen zu führen. Den Kontrast zu dem Leben, das sie vorher geführt haben und dem Leben, das sie jetzt führen oder jetzt führen sollten. Er zeigt auf, wovon Jesus sie befreit hat. Und natürlich ist das, wenn ich das vorhin jetzt mit Negativdefinition von den Schülern verglichen habe, nicht ganz das Gleiche, weil wenn ich Merkmale nicht nenne, ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich Vorgänge nicht beschreibe. Also es steckt natürlich auch eine gewisse Information in der Anweisung, nicht zu tratschen, weil daraus folgt, dass man die wesentliche Botschaft überhört. Also die Epheser wussten natürlich auch, wie sie vorher gelebt hatten, als bevor sie gläubig wurden. Und Paulus erinnert sie daran, dass sie dieses Wissen und neue Denken und ihr Handeln auf dieses neue Wissen und neue Denken abstimmen sollen. Und die Erinnerung und die Ermahnung ist wichtig, weil wir vergessen können, dass der neue Alltag und das neue Leben in den Alltag übersetzt werden soll und dass durch meine Entscheidungen und mein Handeln dieses Übersetzen eigentlich stattfinden soll. Ich sitze ja oft hinten in der Übersetzungskammer, so wie die Margit heute, und dolmetsche simultan. Und meine Aufgabe ist es ja da, etwas zu übersetzen oder zu dolmetschen. Es gibt ja feine Unterschiede, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber es geht darum, dass das, was in der Versammlung gesprochen wird, von hier vorne, in einer anderen Sprache, in meinem Fall Englisch, wiederzugeben. Es ist wichtig, dass die Botschaft nicht verfälscht wird oder verändert wird, sondern dass sie genauso weitergegeben wird, wie es der Prediger gemeint hat oder wie der Leitende es gemeint hat oder ja, oder in der Einleitung zum Lobpreis gesagt wurde. Wir haben natürlich in der Weihnachtszeit uns daran erinnert, dass Gott Englisch gepriesen wurde und die Hirten auf dem Feld haben es Hebräisch oder Aramäisch verstanden. Das war natürlich eine besondere Zeit, aber die Übersetzung ist die, dass es dass Gott gepriesen wurde. Es geht darum, dass Gott gepriesen wird, in welcher Sprache auch immer. Besonders sehen wir auch diese Form der Übersetzung, als Petrus gepredigt hat. Das ist die erste Botschaft zu Pfingsten. Und in welcher Sprache auch immer, ich kann mich jetzt nicht erinnern, was er gepredigt hat, in welcher Sprache. Aber das Wunder war ja das, dass die versammelten Leute es in ihrer Sprache verstanden haben. Und darum geht es jetzt auch, beziehungsweise mein Gebet ist immer wieder, dass jeder Mensch Gottes Wort in seiner Sprache versteht. Und damit meine ich wiederum, dass jeder von Gottes Wort angesprochen wird. Und Paulus wollte, dass die Epheser ihren Glauben so lebten, dass ihre Umgebung es auch verstanden hat. Als Prediger kann ich das Wort nur weitergeben, aber ich rechne damit, ja, ich muss damit rechnen und soll damit rechnen, dass der Heilige Geist dolmetscht und übersetzt. Alle gläubig gewordenen Prediger, Vorbereiter, Beter, Musizierende, welchen Dienst ihr auch immer wieder nennen mögt, sind dazu aufgefordert, durch ihr Leben, durch ihre Lebensführung, den Menschen Christus vor Augen zu malen. Durch unser Leben sollen wir Gottes Wort in den Alltag übersetzen. Wir sind alle Botschafter der frohen Botschaft geworden, Dolmetscher der frohen Botschaft. wenn wir Jesus in unser Leben hineingelassen haben und dieses neue Leben leben. Und wir sollen dieses Wunder täglich vollbringen, in der Nachfolge, in unserer Liebe, in der Fürsorge, Barmherzigkeit und Hilfe. Können wir das? Wir können nur täglich zu ihm kommen. Und das ist wunderbar, dass wir das tun dürfen. Wir können nur zu ihm kommen täglich und von ihm nehmen. Aber Gottes Wort, wie in diesem Text hier angedeutet, fordert uns auch auf, Dinge zu unterlassen, wovon Jesus uns errettet hat und befreit hat. Und darum geht es jetzt im ersten Teil dieses Textes, wovon hat Jesus befreit. Die Epheser, nachdem sie Christus kennengelernt haben, seine Liebe und Vergebung erfahren haben, sollen nicht mehr in die alten Muster zurückfallen. Im Wort und durch Gottes Wort sollen die Menschen erkennen, dass sie Sünder sind. An uns, an unserem Verhalten und Handeln sollen sie die Gegenwart von Jesus erfahren. Ein großer Anspruch. Großer Anspruch. Und aber auch die Lehre, die richtig ist. Ich habe den Predigttext in drei Abschnitte gegliedert. Erste, der Mensch ohne Gott. Zweite, die Ursache für die Gottesferne. Und dritte, die Überwindung der Abwärtsspirale. Ja, der Mensch ohne Gott. Aus diesen Gründen fordere ich euch nun auf, im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken, also die Gott nicht kennen, darauf möchte ich zunächst einmal Wert legen hier. Also Paulus setzt hier die Ermahnung fort, die zu Beginn des zweiten Teiles, also 4, Vers 1, beginnt er schon, das ist Kapitel 4, beginnt er schon, ich ermahne euch. Und hier setzt er jetzt fort, Vers 17, mit praktischen Anweisungen, zunächst einmal noch etwas allgemeiner. Diese Ermahnungen haben aber als Voraussetzung die bewusste Heilserfahrung und Lebenserneuerung, die Wiedergeburt des Einzelnen. Was bedeutet das? Es ist dieser Text an diejenigen gerichtet, die nun mit Jesus leben und vom Heiligen Geist verändertes Leben führen, neu gemacht worden sind. Also er spricht zu Christen, die sich zu Christus bekehrt haben. Steht hier, nicht länger zu leben, die Gott nicht kennen. Jetzt kennen sie Gott. Also ihr kennt Gott, sagt er ihnen da. Das heißt, die Anweisungen, die er gibt, sind nicht Vorschriften, durch deren Erfüllung es zu einer Besserung des Menschen kommt. Und damit zu einer Versöhnung mit Gott. Es ist keine religiöse Übung, mit der man sich das Himmelreich erarbeiten kann. Sondern es ist eine Folge der Gnade, die durch Jesus vermittelt wurde. Man ist geschaffen zu guten Werken. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Epheser 2, Vers 10. Also Paulus hat ja diesen Grund schon vorher gelegt. Im Epheserbrief 2, Vers 10. Ihr seid geschaffen zu guten Werken. Und jetzt sagt er, ihr sollt jetzt aber nicht zurückfallen in alte Muster und tote Werke. Und also diese Worte gelten wirklich für Menschen, die sagen können, mit Paulus, ich lebe, dann nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, so wie es in Galater 2,20 steht. Ihr kennt Gott und Gott kennt euch durch und durch. Gott kennen meint zur Zeit des Neuen Testaments natürlich Jesus Christus kennen. Wir kennen Jesus jetzt natürlich nicht körperlich, sondern geistlich. Christus wurde ans Kreuz geschlagen. Er starb, wurde auferweckt und sandte seinen Geist, um in denen zu wohnen, die ihn aufnahmen. Und Jesus will sein Auferstehungsleben jetzt durch jeden Einzelnen von uns leben, die wir Jesus aufgenommen haben. Die Epheser und wir sind geschaffen, dazu geschaffen, seine guten Werke zu tun. Es wäre jetzt falsch, Nicht-Christen zu sagen, lebt einfach nach moralisch hochstehenden Ansprüchen, befolgt oder strebt einfach nach Regeln und Verhaltensmustern, die Gott fordert, und ihr seid auf dem besten Wege, Christen zu werden. Nein. Dieser Text befasst sich mit den Christen, deren Leben im Vergleich zu einem früheren Leben ein Kontrastprogramm darstellen soll und darstellt. Die Gesinnung hat sich geändert, beziehungsweise wurde geändert. Paulus schreibt es ja auch sehr drastisch an die Römer. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr jetzt als Folge dieser Barmherzigkeit eure Leiber darbringt, als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das war euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nicht nur die Römer, nicht nur die Epheser, ja, sondern auch wir sollen unseren Leib Gott zur Verfügung stellen. Gott soll Herr sein und das soll sich auch in unserem geänderten Verhalten zeigen. Und dieses Kontrastprogramm geht es in beiden diesen Texten. Ja. Das Leben ohne Jesus, das von der Welt her bestimmt wird, führt letztlich ins Verderben, da es ein gottloses Leben ist. Das ist die harte Realität, die hier auch durch diese zwei Texte zum Ausdruck kommt. Menschen, die Gott nicht kennen, haben dann in weiterer Folge ihre Gedanken auch auf nichtige Dinge gerichtet. Das heißt, die Christen sollen ihre Dinge auch nicht mehr auf das Nichtige, Eitle, Unwesentliche, Weltliche ausrichten. Und das ist natürlich etwas, was vielleicht bei einigen Opposition hervorruft, weltlich, wenn ich das schon höre. Ja? Also wer sagt mir, was weltlich ist, was nicht weltlich ist? Und das ist doch wieder so appellativ, eine negative Keule. Wir sind doch so erfüllt mit Christus. Es besteht doch ein tiefer Kontrast zwischen dem, was Christen tun und Heiden. Zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Aber Moment mal, klingt das nicht auch gleichzeitig so überheblich? Sind Christen deshalb wirklich besser? Oder überhaupt besser? Was stellt Paulus hier dar? Wie ein Maler, der den Hintergrund zunächst einmal einfach besonders düster ausmalt, setzt er dann auf diesen dunklen Untergrund als Kontrast das neue Leben. Davon wird Hans Schmidt dann in 14 Tagen noch mehr drüber predigen. Und er erinnert die Epheser zunächst einmal daran, wie sie früher gelebt hatten. Ja, das sind ganz schön starke Aussagen, die da drinnen stehen. Auch ihr, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt und nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir waren von Natur aus Kinder des Zorns wie die anderen. Nun, Ephesus mit seinem Artemis-Tempel, eines der sieben antiken Weltwunder, galt als Stadt der Freizügigkeit, des ausschweifenden Lebensstils, hatte eine lange Geschichte mit verschiedensten Kulten und Zaubereien. Und zur Religiosität gehörte auch das Anbeten einer circa 2 Meter großen Artemis-Skulptur, die einmal im Jahr aus diesem Artemis-Tempel heraus unter das Volk ins Theater geschafft wurde. Das war mit sehr viel Feierlichkeiten, wahrscheinlich auch mit sehr viel Wein, öffentlichen Opfern, Sportveranstaltungen, Musik, Schauspiel und Bankettenprozession verbunden. Und diese Fruchtbarkeitsgöttin, normalerweise ist Diana oder die Artemis ja mehr Jagdgöttin, aber hier auch Fruchtbarkeitsgöttin, wurde eben verehrt, circa wahrscheinlich vom 5. vorchristlichen Jahrhundert bis ins 4. nachchristliche Jahrhundert, auch wenn die Skulptur dann nicht mehr bestanden hat. Aber zur Zeit von Apollos, Paulus und Timotheus, um nur 3 zu nennen, die da gewirkt haben, auch der Johannes, müssen viele Leute davon gelebt haben. Silberschmiede, die zur Anfertigung von solchen kleinen Artemis-Tempeln in Silber Replikas hergestellt haben und dadurch sehr viel Geld verdient haben. Zauberei war offensichtlich auch ein einträgliches Geschäft und einträgliche Praxis. Nicht umsonst hätte es sonst in der Apostelgeschichte 19, Vers 19 geheißen, dass die Zauberbücher, als sie gläubig geworden waren, einige der Epheser, dass die Zauberbücher im Wert von 50.000 Silberlingen verbrannten. Das waren riesige Werte. Und das war aber mit Sicherheit nicht eine Art von Ablasshandel. Ich verbrenne die Bücher, dafür musst du mich retten, Gott. So nicht. Sondern sie haben ihrem Gesinnungswandel, ihre Änderung durch ein konkretes Handeln Ausdruck verliehen. Einen neuen Lebensstil geprägt. Ich kann nicht von Bücherverbrennungen berichten. Auch ich habe das Ziel verfehlt und nicht das Leben, das sich Gott geführt, das sich Gott vorgestellt hat. Ohne Jesus sind wir alle verloren. Unfähig, mit Gott in Beziehung zu treten. Aber Jesus hat uns gesucht, gefunden, um uns von Gebundenheiten, Begierden zu befreien. Ja, und als Folge gibt es einen Gesinnungswandel. Ein neues Wertschätzen des Wortes Gottes und eine neue Orientierung im Leben. Früher war der Verstand wie mit Blindheit geschlagen. Und wir hatten keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Und im tiefsten Inneren herrschte Unwissenheit. Und wenn Unwissenheit da ist über Gott, dann kennt man natürlich auch ein Leben mit Gott nicht. Aber heißt das, dass die Menschen, bevor sie Christen waren, dumm, intellektuell beeinträchtigt waren? Heißt das, jeder, der nicht an Gott glaubt, unwissend ist? Wissenschaftler wie Richard Dawkins zeichnen sich durchaus durch sehr scharfen Verstand aus. Wie man in seinen Büchern, zum Beispiel The Blind Watchmaker, nachlesen kann, oder in seinen Diskussionen mit John Lennox. Aber Paulus nennt eine Ursache in diesem Abschnitt des Epheserbriefes, die eine negative Kettenreaktion auslöst oder eine Abwärtsspirale. Ich komme darauf noch zurück. Paulus nennt auch den Korinthern gegenüber eine Ursache. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Hier wird vom Gott dieser Welt, Satan, gesprochen, hat das Herz und den Verstand der Menschen verblendet, sodass sie das Evangelium nicht begreifen und Jesus nicht erkennen können. Es galt hier jetzt den Korinthern, aber auch den Ephesern vor ihrer Bekehrung. Und die Folgen der Verblendung sieht man weiter. Die Folgen der Verblendung ist Abstumpfung des Gewissens. Die Epheser ohne Jesus sind Gefangene im Finstern, vielleicht auch im Abscheulichen, Perversen. Wie ist das heute? Abstumpfung. Wir werden überflutet von Information, die auch negativ ist. Von den täglichen schlechten Nachrichten. Und wenn ich jetzt nur eines herausgreifen darf, die Frage der Abtreibung stellen die in Österreich, in der EU und in der sonstigen Welt geltenden Gesetze nicht den Willen Gottes dar. Also die Abstumpfung menschlichen Lebens gegenüber ist groß. Natürlich ist es schon klar, dass es Konfliktsituationen, Dilemmata gibt, wenn das Leben zum Beispiel der Mutter und des Kindes einander gegenübergestellt werden müssen und da abgewogen werden muss. Da gibt es nicht leicht. Ist es nicht leicht. Aber Paulus beschreibt das Leben, frühere Leben der Epheser auch noch damit, dass sie sich der Ausschweifung hingegeben haben und voller Gier mit jeglichem erdenklichen Schmutz beschäftigt haben. Sie waren in der Umgebung des Lasters sozusagen aufgewachsen. Die ethischen und moralischen Maßstäbe waren den Ephesern fremd. Unsittlichkeit. Das ist das, was zumindest auch manche historische Quellen sagen. Und Paulus bestätigt das. Was Paulus hier immer gemeint haben mag, Pornografie, Habgier, Gewalt, Egoismus. Es sind Dinge, die heute noch genauso relevant sind. Und vielleicht gibt es auch unter uns Leute, die jahrelang gelitten haben, bevor sie zu Jesus gekommen sind und eventuell in dem einen oder anderen Bereich nach wie vor Probleme haben. Und ich sage jetzt, und wenn es nur der sogenannte Egoismus ist, der meint, ohne Gott auskommen zu können. Was ist die Ursache der Unwissenheit, der Blindheit, der Ausschweifung? Das ist jetzt der zweite Teil, die Ursache der Gottesferne Es kommt daher, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat, wie es in der neuen Genfer Übersetzung heißt. Die gebildeten Römer und Griechen der damaligen Zeit meinten durch Philosophie, eigene Erkenntnis und Wissenserwerb dem Göttlichen näher kommen zu können. Um die so manche religiöse Praxis taten, kann man vielleicht versuchen, das durch irgendeine Form von Ekstase. Und noch heute gilt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Das ist der Buchtitel der Science Busters, die vielleicht einige von euch auch kennen. Und das meint im Wesentlichen auch, dass man nur durch Wissensgewinn alles ergründen kann. Für viele Menschen zählen nur überprüfbare Fakten und Glaube und Vertrauen auf etwas Höheres findet da keinen Platz. Ich finde da diesen Film von Lee Strobel, den ich vor kurzem gesehen habe, nach einer wahren Begebenheit und auch als Buch in der Form The Case for Christ, der Fall Jesus, anzuschauen und zu lesen. Sehr interessant. In dem sich ein Journalist der Chicago Tribune aufmacht, zu recherchieren, um die Existenz von Jesus und sein Werk zu negieren. Und das Interessante hier ist aber, dass Gott sich finden lässt. Von dem, der versucht, ihn zu widerlegen. Gott lässt sich finden. In anderen Fällen der Ablehnung, die hier zum Ausdruck kommt durch diese Bibelverse, findet eine negative Kettenreaktion statt. Oder eine Abwärtsspirale, wie ich es auch vorhin genannt habe. Ablehnung Gottes führt zu einer Verhärtung des Herzens, hat eine Folge in der Beeinträchtigung des Verstehens des Wesens Gottes, dann eine weitere Folge, auch eine Herabwürdigung moralischer und ethischer Werte und dann davon abgeleitet ein entsprechendes Verhalten, egozentrisches Verhalten. Beschreitet man nicht diesen Weg, Gott die Ehre zu geben, kann man Gott wahrscheinlich schwer kennenlernen. Ist somit unwissend, über ihn entfremdet, der Verstand ist verfinstert oder wird verfinstert, die Lebensführung gleitet immer mehr in Eitelkeit ab und die Auswirkungen sind Zügellosigkeit, Unreinheit jeder Art. Eben diese negative Kettenreaktion. Aber Moment mal, gibt es nicht viele Ungläubige, die Gutes tun? Werke des Friedens gründen und betreiben, anderen Menschen helfen, Gemeinnütziges unterstützen? Ja, das ist so. Aber Paulus führt hier vor Augen, dass es das Endergebnis ein getrenntes Sein von Gott ist. Auch wenn die Werke gut sind. Denn es geht darum, Gott zu erkennen. Jesus als den von Gott gesandten Messias zu erkennen und ihn anzunehmen. Das ist das Entscheidende. Der Maßstab Gottes konnte nur sein Sohn Jesus gerecht werden. Die Überwindung der Abwärtsspirale. Wie kann es zu einer positiven Kettenreaktion kommen? Sprüche 1, Vers 7 steht, die Ehrfurcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich habe da vorhin schon ein bisschen das angedeutet. Es geht zunächst einmal, sich darauf einzulassen, Jesus, also und Gott, nach Gott zu suchen und Furcht zu haben, Ehrfurcht, Demut, Staunen. Lass dich darauf ein, dich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Das bisherige Leben mit allem Guten und allem Versagen ihm hinzulegen, ihm zu bekennen, dass du ihn brauchst. Meines Erachtens ist die größte Hürde für die Menschen, anzuerkennen, dass sie Gott brauchen. Das ist wirklich die zuzugeben, dass man selber es nicht kann. Anzuerkennen und zu glauben, dass Jesus durch seinen Kreuzestod und Auferstehung eine Verbindung mit Gott erwirken kann. Wir haben in der Weihnachtsbotschaft und in den Adventbotschaften gehört, wie niederschwellig das Angebot Gottes ist. Das soll heißen, jeder hat die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Egal, ob Weise aus dem Morgenland, Hirten aus Judäa, Söhne eines Stahlarbeiters, Tochter eines Landarztes, ganz egal. Heute können wir hineinschauen in sein Wort, lesen und hören, was Gott durch sein Wort zu uns sagt. Sein Wort sagt uns, dass Christus diese Abwärtsspirale durchbrochen hat. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir befreit werden von Schuld und Sünde zu einem Leben hin mit ihm. Wir sind gerettet und sind daher erst befähigt, unser Leben auf ihn ausgerichtet zu leben. Und an dieser Stelle, ich habe es schon vorhin einmal erwähnt, dann so zu leben, dass wir geschaffen sind, zu Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Wir sollen darin leben. Und auch Christus lebt in mir. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir brauchen. Und dementsprechend sollen wir uns verhalten. Das soll unser Zeugnis in der Welt sein. Und wir müssen uns immer wieder fragen, lebe ich so? Ist das so? Ist es wirklich so, dass ich Christus lebe? Lebe ich den Maßstäben Gottes gemäß? Oder verlasse ich mich darauf, dass ich gerettet bin? Tragen wir dazu bei, dass Christus und Gott gelobt werden. Wenn wir fragen uns dann immer wieder auch, was ist weltlich? Und das war ja auch Teil des Themas heute. Aber in Jesus haben wir so ein großes Geschenk bekommen, dass unser altes Leben in einem gewissen Sinn überflüssig ist. Wir dürfen und sollen dem neuen Leben dienen, dass Gott verherrlicht wird. Wie immer das jetzt für den Einzelnen aussieht. Wir sollen einander ermahnen. Paulus ermahnt die Epheser hier, nicht mehr so zu leben wie vorher. Was ist weltlich? Wir müssen diese Frage wirklich mit Gottes Wort beantworten. Wenn etwas direkt dasteht im Wort, dann ist es nicht so schwierig. Wenn etwas explizit nicht erwähnt ist, dann wird es schon schwieriger. Und wir sehen, dass es in den verschiedenen Denominationen auch zu verschiedenen Interpretationen kommt. Aber Paulus fragt an anderer Stelle auch, nützt es das, was ich tue? Oder anders gefragt, spiegelt das, was ich tue, Gottes Wesen wider? Die Ermahnung ist gut, wenn dabei die eigene Demut und die Beziehung des anderen zu Gott im Vordergrund stehen. Einander oder anderen Christen wegen ihres Verhaltens Weltlichkeit vorzuwerfen oder unter Umständen sogar Christen abzusprechen, zeugt von Überheblichkeit, Rechthaberei und Eifer. Mein Gebet ist wirklich, dass uns der Herr davor bewahrt, vor allzu leichtfertiger Vorwürfen. Demut und Beziehung des anderen vor Gott wertzuschätzen, ist enorm wichtig. Dennoch lasst uns einander ermahnen und hinweisen auf die positive Kettenreaktion. Paulus beschreibt in den Versen 21 bis 24 diese positive Reaktion, wie der neue Mensch in Christus ausschauen soll. Und Hans Schmidt wird in 14 Tagen darüber predigen. Zusammenfassend noch ein paar Fragen. Christus habt ihr aber nicht so kennengelernt. Wer war Christus? Was haben wir von ihm gelernt? Warum sollen wir nicht so leben wie im alten Leben? Was passiert, wenn ich in alte Muster zurückfalle? Ich werde Fehler machen. Wir alle machen Fehler. Aber wir können immer wieder zu ihm kommen. Es ist wunderbar. Wenn ich dran denke, was für Menschen im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament gelebt haben und wie sie gelebt haben, wenn ich an David denke, der mit Bathsheba Ehebruch begangen hat, oder wenn man sich den Stammbaum von Jesus anschaut, da waren Leute dabei, die haben Sachen gemacht, das würden wir uns oft gar nicht zu erwähnen trauen. Ja. Im Neuen Testament, Petrus hat Jesus verleugnet. Und trotzdem, Jesus hat ihn dann gefragt, hast du mich lieb? Dreimal, bis er gesagt hat, ja. Ganz traurig wurde. Ja, ich hab dich lieb. Ich weiß nicht, wie oft ich Jesus schon traurig gemacht habe. Ich weiß aber, dass ich immer wieder zu ihm kommen kann. Beschäftigen uns wir uns immer wieder mit Jesus, schauen wir auf das, was wir von ihm, an ihm, durch ihn gelernt haben. Amen.